Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Dann sind wir wieder da im zweiten Teil des Rundgangs des Kino- und Filmmuseums Baden-Württemberg im Cineplex in Biberach. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, dem sage ich schleunigst zurück. An Anfang, es gibt insgesamt 16 Abteilungen. In der ersten Ausgabe haben wir 8 Abteilungen schon besprochen. Jetzt geht's weiter mit der 9. Abteilung. Ich begrüße auch wieder unseren Museumsleiter und Museumsführer Adrian Kutter. Schön, dass
wir herzlichen Dank, lieber Michael. Ich freue mich sehr auch für die zweite Hälfte unseres Museumsrundwegs. Wir sind jetzt hier in der Abteilung 9 in einem Seitenfoyer des Kinos und hier habe ich einen Teil unserer Sammlung von Original 35 mm Kinoprojektoren aufgebaut. Dazu muss man sagen, selbstverständlich brauchte man bis zur Erfindung des Filmtellers von Willy Burt immer 2 Projektoren, ja. Ich habe nur von 2 Maschinen die zweite Hälfte mit ausgestellt aus Platzgründen, ja.
Okay.
Das sind die ersten Projektoren, ist jeweils nur eine. Man nennt das dann auch eine Linksmaschine, eine Rechtsmaschine. Denn wenn der Vorführer zwischen den beiden Projektoren sitzt, ne, dann muss er nicht außen rumlaufen. Also einmal links, einmal rechts. Und die sind dann auch entsprechend so konstruiert. Aber fangen wir hier an. Hier haben wir einen Projektor aus dem Jahr 1926, ein 1/6 von Arnemann. Das ist ein Stummfilmprojektor, also noch. Dann der zweite ist von der Firma AEG, wussten viele nicht mehr, dass auch die AEG Projektoren gebaut hat. Und zwar aus dem Jahr 1933. Und dann kommt die legendäre Arnemann 7B aus dem Jahr 1941. Und das ist also hier die Linksmaschine und die Rechtsmaschine sehen wir hier
in dem Gang vorne.
Stehen
ja.
Vorne
gleich. Ah, ja, ja.
So, genau. Also. Und dann kommen die beiden Projektoren, die noch bis zuletzt im Einsatz waren, bevor auf digitalen Film umgestellt wurde, und zwar die legendäre Bauer B11 aus dem Jahr 1958. Aber die läuft heute noch einwandfrei und die hat schon statt der Kinokohlenprojektion Xenonkolben. Ja, so. Die zwei Projektoren, das ist eine Links- und Rechtsmaschine, wie man sieht, na, so kann man sie bestimmen, in der Mitte. Einer davon hat sogar einen zusätzlichen Kopf für Magnetronfilm.
Ach, okay.
Der ja in den 50er Jahren eingeführt wurde, 4-Kanal-Magnetron, als auch Breitbild-Cinemascope erfunden wurde. Und mit der Maschine konnte man dann also auch den Magnetron vorführen.
So, was wiegt denn so ein Ding?
Ja, so eine halbe Tonne.
So eine,
vier Leute können es noch nicht. Das kann man auf ein fahrbares Palette draufstellen und dann braucht man aber wirklich 4-5 Mann, die das dann.
Okay. Und noch eine Frage dazu, weil du gerade Cinemascope angesprochen hast. Ja. Hat man dann vorne die Linsen gewechselt?
Genau, so ist es.
Ah, deswegen sind hier auch keine dran, oder?
Ja, genau. Die würden nicht mehr lang dranbleiben.
Ja.
Natürlich die ganzen Sammlungen der Objektive. Ne? Hier ist noch ein anderes Produkt, und zwar eine Ascania AP12 aus dem Jahr 1954. Ja, und das sieht man auf den Objektivhalter. Na, da konnte man in die unterschiedlichen Formate reinstecken. Ja, hier wird der Film eingelegt. Ja, und der läuft dann von der oberen Trommel nach unten durch. Übrigens auf dem Kopf.
Ach.
Ja, der Film läuft nicht senkrecht durch, sondern auf dem Kopf. Und zwar hat es folgende Begründung. Die Objektive sind wie Linsen und drehen das Bild.
Ah ja, okay.
Und damit das Bild nachher bei der Projektion richtig ist, läuft der Film hier auf dem Kopf durch.
Ach was, okay.
Und dann hier unten ist ganz deutlich was zu sehen, was viele auch nicht wissen, das sogenannte Malteserkreuz. Das Wunderwerk ist natürlich hinten drin eingebaut und es funktioniert so. Der Film läuft nicht einfach schön durch hier den Bildkanal, sondern wird ruckweise durchgezogen. Ja.
Okay.
Sonst könnte ja kein Bild entstehen.
Ja, ja.
Also,
ja.
Mit anderen Worten, diese Rolle direkt hier drunter, ja, unter dem Bildkanal ist ein sogenanntes Malteserkreuz. Diese Rolle, ja, läuft nicht rund, sondern macht diese Bewegung einfach links, rechts, links, rechts, links, rechts.
Okay.
Also dreht, es zieht den Film nicht ein Stück durch, sondern nur ruckweise, ein Bild nach dem anderen. Und die Bewegung ist genauso abgemessen, dass ein Bild durchruckelt wird.
Ne? Okay.
So. Bei 24 Bildern in der Sekunde kann das menschliche Auge das nicht mehr verfolgen und für das menschliche Auge steht das Bild dann auf der Bildwand.
Okay.
Stelle ich den Projektor ein auf zum Beispiel 10 Bilder in der Sekunde, sieht man wirklich jedes einzelne Bild.
Okay.
In einer Sekunde 10 Mal, zack, 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 zack. Und ab 24, das ist genau die Geschwindigkeit, wird das menschliche Auge bewogen. Das ist aber nur durch dieses Malteserkreuz,
okay,
möglich.
Ja. Ah.
Und dann kommen wir nochmal zur Lichtqualität. Hier haben wir, und dann die Ordnung, dass eine Positiv- und eine Negativkohle eingespannt sind und die werden durch einen Motor, der hinten dran ist, in dem Rhythmus aufeinander zugeführt, dass der Lichtbogen, zunächst mal macht man den Kontakt, ne, und dann gibt's ein, wie ein Kurzschluss, einen Lichtbogen drüber, dann werden die Stäbe 2-3 Zentimeter auseinandergezogen und der Lichtbogen bleibt erhalten. Und der Motor hinten dran, der das steuert, führt die beiden Stäbe aufeinander zu, genau so, dass der Lichtbogen nie abbricht.
Okay.
In der Geschwindigkeit.
Ja.
Und diese Kohlenstäbe hatten eine Laufzeit von noch 25 bis 30 Minuten, mussten dann gewechselt werden.
Okay.
So musste der Vorführer dann nicht nur zwischen den beiden Maschinen überblenden, sondern und verschiedene Akte einlegen, sondern er musste auch die Kohlenstäbe auswechseln. Und das Ganze war noch Geschichte in dem Augenblick, wo dann die Xenonkolben erfunden wurden, ja, wo dann halt mit einem Burtschen Teller auch 4 Stunden Film am Stück laufen
kann. Ja.
Ja,
dann Wahnsinn.
Gleichrichter, ne, der, ja, natürlich auch dafür notwendig,
genau,
war. Also eine schöne Sammlung hier.
Ganz toll, ja.
Vor allem sieht man dann auch die riesige Dimension, ja.
Ja, ja.
Ja, und
warum es diese Vorführkabinen auch gebraucht hat,
klar,
ne? Wo ja auch dann schallisoliert sind,
genau,
oder?
So ist, ja, es, ne? Mit, ja, den Guckfenstern, ja.
Ja.
Ja. 2 für die Projektoren, dann 1, dass der Vorführer durchschauen konnte,
ja,
und dann noch 1, wo der sogenannte Dia-Projektor, es gab ja auch Werbung,
mhm,
im Kino, dann projiziert wurde, kann ich dann nachher auch noch zeigen. Ja, und vor allem schön ist, dass ich die erwähnte Firma Bauer hier mit 2,
ja,
Projektoren und vor allem vom ersten Biberaner Kino,
ja,
1921 einer, ja, und dann hier auch präsentieren kann. So, das ist
gut,
die Abteilung 9 gewesen.
Genau.
So, und jetzt kommt die Abteilung 10 und dann 11. Ne?
Genau.
Also, und
bei 10 sieht es noch gar nicht so technisch aus. Jetzt sehe ich eine ganze Menge Filmplakate, ja, aber nicht wie vorne im Eingangsbereich die ganzen aktuellen, sondern jetzt kommen wir zu den Klassikern, 60 Filmklassiker. Jetzt,
also,
bin ich gespannt.
Ich habe hier 2 Abteilungen aufgebaut. Abteilung 10 überdeckt praktisch 100 Jahre Kino von 1895 bis 1995 mit Originalplakaten von 60 Filmklassikern.
Ja.
Und da können wir jetzt, ja, das ist natürlich eine Auswahl, die ich getroffen habe, um von jedem Jahrzehnt so ein paar repräsentative Titel dann zu nennen. Wir fangen an in der Sturmfilmzeit.
Oh ja, in Metropolis.
Mit Metropolis und Moderne Zeiten von,
genau,
Charlie Chaplin.
Ja.
Aber original, ne, die,
wow,
ich natürlich laminiert habe, damit sie nicht beschädigt werden.
Ja, mit dem berühmten Roboter.
Richtig.
Der ja heute noch, also, ja, das könnte ja gerade heute so erfunden,
genau,
sein.
Genau,
ja,
so ist es.
Also.
Genau. Dann haben wir hier 30er Jahre schon vom Winde verweht. Viele wissen das gar nicht, dass der bereits 1939 gedreht wurde, kam dann aber in Deutschland erst Anfang der 50er Jahre ins Kino.
Und wer die ersten Ausgaben unseres Liebes-Kino-Podcasts noch nicht gehört hat, wir sprechen sehr ausführlich über diesen Film an einer anderen Stelle. Ich weiß gar nicht mehr, welche Episode, wahrscheinlich 6, 7, 8 oder so, aber das findet ihr raus.
Ja, der legendäre Münchhausen, ich glaube, da hier, das ist ein Plakat von der Nachkriegszeit, da steht noch Drehbuch Erich Kästner. Wurde ja in den 30er, 40er Jahren gedreht, mit Hans Albers in der Hauptrolle. Und der Erich Kästner durfte damals auf dem Plakat nicht erwähnt worden, sondern nur Pseudonym. Mhm. Ja. Kästner war ja Jude, lebte in Berlin, aber bis 1945 unbehelligt, obwohl er Jude war. Ja. Jeder wusste das von den Nazis. Und warum? Weil er im Auftrag von Goebbels drehte, Bücher für Filme schreiben musste. Und deswegen hat er überlebt bis 45 in Berlin.
Okay.
Wie auch seine Mutter in Dresden. Wurde nicht angetastet. Ja, wenn sie brauchten, ja, und das war ja die gleiche Geschichte bei meinem Vater.
Ja, genauso, ja, ne? Genau.
Wenn sie brauchten, der musste kein Parteimitglied sein, der durfte auch Jude sein. Ja. Und Göring war ja verheiratet mit einer Halbjüdin. Ja, und der hat mal folgenden Satz gebracht: Wer Jude ist, bestimme ich.
Verrückt. Übrigens, liebe Zuhörerinnen, auch das ist eine ganz grandiose Geschichte, über die wir sehr ausführlich sprechen, wie Adrian Kutters Vater zunächst in Ungnade fiel, aber dann die erste Goldmedaille bei den Filmfestspielen in Venedig gewann.
Genau.
Und ab da konnte Goebbels natürlich nicht mehr ohne ihn, ist ja klar. Spannende Geschichte, ja.
Genau.
Also, ja, Casablanca natürlich.
Der erste Film, der in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg produziert wurde. Die Mörder sind unter uns mit Hildegard Knef.
Ah ja.
Und dann die Legende.
Casablanca natürlich, ja.
Dann geht es wieder weiter. In einer der ersten Podcasts, glaube ich,
das
Spiel, die ich gesehen habe im Kino, Laser vor die Parapie, den Kinder des Olympus, dessen Original
nach Frankreich. Ne? Tolles Plakat.
Ja, dann der
Legende. Das ist original.
Ja, das ist original.
Wow.
Ja, genau. Französisch.
Ja.
Dann hier der dritte Mann.
Dritte Mann, ja. Orson Welles, genau.
Dann kommen jetzt die 50er Jahre. Das ist noch ein Originalplakat, 12 Uhr mittags. Mit Gary Cooper. Dann La Strada aus Italien.
Federico Fellini. Dann mussten wir auch im Filmstudium.
Genau. Der legendäre Film von James Dean, dadurch wurde er berühmt, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja.
Die 10 Gebote, ja, und dann zwei Klassiker, Die Brücke am Quai, das ist ein besonderes Plakat, Die Brücke von Bernard Wicki, die kleine Schulklasse da, die mit 16, 17 Jahren dann diese Brücke halten mussten und alle dann erschossen wurden.
Ja. Den haben wir im Unterricht gesehen, tatsächlich.
Vollkommen sinnlose Geschichte.
Ja, genau.
Die glorreichen Ziegen, mit Jule Brünner und Horst Buchholz.
Super. Genau. Und du hast in der letzten Ausgabe, im ersten Teil, hast du Akira Kurosawa erwähnt, die sieben Samurai.
Richtig.
Die glorreichen sieben sind
praktisch eine
Western-Adaption des Samurai-Films.
Genau so ist es, lieber Michael, du hast vollkommen recht. Die Legende
West Side Story.
Und aus Frankreich ein berühmter Klassiker von Truffaut, Jules und Jim mit Charles Moreau und Oscar Werner.
Lawrence von Arabien.
Ja, Alec Guinness, Anthony Quinn und natürlich Omar Sharif und Peter O'Toole als Lawrence.
Lawrence von Arabien ist doch dafür bekannt, dass es eine 70mm Fassung gibt, oder?
Genau.
Wenn wir es von den Filmbreiten wieder haben.
Genau.
Da gehen ja heute noch Menschen in die Karlsruher Schauburg, oder?
Um sich die Filme in 70mm.
Kommst du da später noch drauf?
Ja, genau.
Dann will ich nichts vorweggreifen.
Nein.
Aber wo wir
sehen. Ein paar Szenen drauf, ne? Die Schauburg gibt's ja heute noch.
Ja.
Von einem Freund von mir, Fricker hieß der.
Aha.
Und jetzt, Gott sei Dank, immer noch im Betrieb. Ne? Und die haben ein riesiges Lager an 70mm Filmen. Und wenn sie das Festival machen, einmal im Jahr, kriegen sie zum Teil dann auch noch Kopien aus England und aus USA mit 70mm. Über West Side Story gibt es auch eine 70mm.
Auch 70, ja. Und da schwören ja Cineasten drauf, dass 70mm nochmal ein anderes. Ich habe es noch nie gesehen. Sieht man das denn so?
Ja, sicher.
Ja,
Bild ist wesentlich größer und dann vom Korn. Der Filmstreifen ist halt doppelt so breit, 70 mm.
Ja.
Und IMAX ist ja dann ähnlich so.
Okay.
Alexis Sorbas, auch Chirurg,
genau, ja.
Griechischer Film.
Anthony Quinn.
Der zweite.
James Bond, James Bond, Sean Connery.
Goldfinger, My Fair Lady.
Der übrigens an Disney verkauft wurde, gell?
Richtig.
James Bond, genau, das Franchise von der Familie Broccoli, das das jetzt über Jahrzehnte gemacht haben.
Sie arbeiten jetzt gerade an einem neuen Film und wissen noch nicht, wer auch den James Bond
spielt. Wer den James Bond spielt, ja. Ja, aber da bin ich mir sicher, dass Disney das noch ausschlachten wird. Und Vorhergeschichte und Nachhergeschichte, jeder Charakter kriegt Spin-off. Die werden es ausquetschen wie...
Dann
Dr. Zhivago.
Dr. Zhivago, ja. Spur der Steine mit Manfred Krug, ne? Der berühmte DDR-Film, der nur 4 Tage im Kino war, da wurde er verboten.
Ach was.
Ja, und zwar deswegen, weil Manfred Krug, der Hauptdarsteller, und Frank Beyer, der Regisseur, den Biermann unterstützen, der ja ausgewiesen der aus der DDR, den Liedermacher Biermann, der war Systemkritiker.
Ja.
Und weil sie den unterstützten, ist der Film verboten worden nach 4 Tagen, durfte nicht mehr gezeigt werden in DDR. Und die beiden, der Krug musste genau in den Westen und der Beyer war 3-4 Jahre kaltgestellt, bis er wieder Filme machen durfte.
Ach,
war immer Überwachung.
Spiel. Also den muss ich mir anschauen, den kenne ich noch nicht. Den
ist ganz toll, ja. Das ist einer der besten DDR-Filme.
Ja.
Den Frank Beyer kannte ich gut. In den 70er Jahren wurde das ganze Filmerbe der DDR in eine DIFA-Stiftung eingebracht und die Filme vertrieben kommerziell für Fernsehen und Video und so fort und Kino durch Progressfilm. Und Progressfilm gab es einen Aufsichtsrat und dem war der Aufsichtsratsvorsitzende zu Beginn, der Frank Beyer.
Okay.
Und ich war auch in diesem Aufsichtsrat und habe jahrelang praktisch das Filmerbe der DDR mit betreut. Und den Frank Beyer kannte ich deswegen so gut.
Ne? Okay.
Ganz feiner Mensch. Ne? Gut, spiel mir das Lied vom Tod.
Klar.
Das Dschungelbuch, klar. Ja. Ja. Dann hier noch Easy Rider mit Peter Fonda und Dennis Hopper.
Ja. Eine
Legende.
Natürlich.
Übrigens, der Dennis Hopper war mal bei mir in Biberach.
Ach.
Ja. Und zwar mit einem Film, da hat er einen amerikanischen Offizier gespielt und der wurde teilweise auch in München gedreht.
Okay.
Und er kam extra aus Los Angeles.
Super.
Ja. Beziehungsweise von seiner Ranch im mittleren Westen. Ein ganz toller Mann. 2 Meter.
Groß.
Ja. Wow. Genau. Dann hier. Die Legende 2001 Odyssee im Weltraum in Cinerama. Das war noch eine Weiterführung von CinemaScope, ja, so was Ähnliches wie 70 mm. Ja, und zwar 3-geteilte Bildwand.
Wow.
Ja.
Verrückt.
Genau, mit 3 Projektoren musste der projiziert werden. Cinerama.
Und ich finde es höchst beeindruckend, 2001 Odyssee im Weltraum. Ja. Der wurde ja in den 60ern gemacht.
Ja.
Ohne Computertechnik.
So ist es.
Ein Science-Fiction-Film, wie da die Raumschiffe aufeinander zufliegen und die Gravitation, die Schwerelosigkeit.
Am Schluss, wie das Baby in das Bild rein und dazu kam dann die Musik aus Zarathustra.
Ja.
Da hat's dich jedes Mal geschmissen im Kino.
Total.
Ja.
Also das Genie von Stanley Kubrick sieht man diesem Film an. Wow. Heute funktionieren die Effekte immer noch.
So ist es.
Ja.
Genau. Dann Tod in Venedig, ein Klassiker von Licinio Visconti.
Ja.
Und natürlich nochmal von Kubrick nochmal ein Film Uhrwerk
Orange. Uhrwerk Orange, genau.
Pate, ne, der erste.
Ja.
Und die Legende Rocky Horror, Horror
Picture Show.
Den ich jahrelang immer wieder gespielt habe. Mit der ganzen Show im Kino. Ne? Ja. Einer flog über das Kuckucksnest, einer der berühmtesten Filme von Nicholson,
ja. Miloš Forman.
Miloš Forman und produziert von Michael Douglas, der Sohn von Kirk Douglas.
Ach sogar, ja, okay.
Ja. Und das war dann praktisch für den Michael Douglas der Start für seine große Karriere.
Okay. Ach, und jetzt sehe ich hierher, ist auch von Miloš Forman.
Ja, natürlich. Genau.
Das wusste ich noch nicht.
Ja, genau.
Ah.
Er musste ja auch aus der Tschechei
fliehen. Ja, genau.
Ja, genau. So, und dann geht's hier vorne weiter. Da.
Kino 7 vorbei.
Ja, genau. Hier. Krieg der Sterne, der erste.
Oh ja.
Legende. Originalplakat.
Ja. Wow.
Dann die Blechtrommel. Oscar und Goldene Palme in Cannes und sogar die Goldene Schale. Ja.
Und da gibt's auch eine tolle Geschichte von dir hier in Biberach. Ja, genau. Da gibt's eine ganze Episode dazu. Das
zwei,
muss man
zwei
sich.
Kinos, ja. Wie der Schlöndorf sagte, fast 1000 Besucher in einem Kino, das 5 Plätze hat, das schaffen nur Schwaben.
Großartig.
Also Blues Brothers
natürlich. Ja, ja.
Ach, ich liebe den Film. Apocalypse Now. Auch ein Originalplakat. E.T., Mephisto mit Brandauer, meinem Jugendfreund Klaus Maria Brandauer.
Okay.
Dann natürlich schon wieder Miles Forman, Amadeus.
Ja.
Tja. Und der berühmte spanische Film Carmen von Carlos Saura. Auch ein Wunderfilm, wenn man so will. Ja, dann Jenseits von Afrika, mein Gott. Ne? Meryl Streep und Robert Redford. Mhm. Ja. Auf seinen Grablagen Löwen.
Okay.
Oh, ja. Pretty Woman.
Pretty Woman natürlich.
Wolf tanzt.
Ja.
Braveheart. Na, und dann endet das Ganze und dann ging der Platz aus mit Shakespeare in Love und der
Titanic, ja. Hier geht's weiter. Kinoplakate 1927 bis 1980.
Und zwar, da hier oben das legendäre Sternchen-Programmkino ist,
ja,
sind hier die ganzen Wände tapeziert mit Plakaten von Filmkunst natürlich.
Okay, ne? Ja.
Wir haben jetzt gerade den Rundgang gesehen durch große Klassiker, große Filme, aber hier sind die ganzen Filmkunstfilme verewigt. Ja. Fangen wir auch oben an.
Oh, das sind so viele, da können wir nicht ganz durchgehen, aber wir können die wichtigsten mal rausnehmen, oder?
Zum Beispiel Napoleon,
ja,
der berühmte Napoleon-Film.
Dann
Romeo und Julia, die Erstverfilmung aus England, ne, von Van der Hussach. Plötzlich im letzten Sommer mit Elizabeth Taylor. Dann Frühstück bei Tiffany, Verdammt in alle Ewigkeit, Blow Up, Psycho natürlich von Hitchcock.
Ja.
Ja. Dann M.A.S.H.,
der
berühmte Film über das Lazarett im Koreakrieg, ne? Ein Mann und eine Frau, Ekel von Polanski und dann die deutschen Filme. Agiere der Zorn Gottes.
Ja, legendär.
Ein Herzog. Hier haben wir noch weitere Herzog-Filme. Ja, Nosferatu.
Ja.
Wunder Nacht. Ne? Oder also das Glas ist auch von Herzog. Dann Filme von Wim Wenders. Alice in den Städten. Die Legende aus der Schlacht. Lionel Flupten.
Super.
Die Ice Brothers. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Ja. Von Mike Nichols. Z von Costa Gavras. Mit der Musik von Michis Theodorakis.
Ja.
Tanz der Vampire.
Ja, ja.
Oder der Clou. Paul Newman, Robert Redford. Das sind alles legendäre
Klassiker. Also, wenn man sich durch die Filmgeschichte sehen möchte, dann kommt man hierher in dieses Treppenhaus, macht sich eine Liste und kann jeden Einzelnen nachher abhaken. Und dann hat man den Filmkanon der Filmkunst gesehen, oder?
Das ist richtig. Ja, genau.
Super.
Mein Gott, ja. Der blaue Engel.
Ja.
Ein russischer Film aus den frühen 50ern.
Ja. Ja, gut bei Lenin.
Ist gerade erst gestorben, der Wolfgang Becker. Ne?
Ja.
Ja.
Und auch Indiana Jones. Wobei, das ist ja schon wieder Blockbuster-Kino, oder? Ich meine, der ist natürlich, Harrison Ford ist eine absolute Legende, schon zu Lebzeiten, kann man sagen. Deswegen hat er seinen Platz, aber er ist wahrscheinlich mehr Blockbuster-Kino als Filmkunst.
Mann für gewisse Stunden.
Ja.
Das China-Syndrom. Der Holzschuhbaum. Das Wunder von Bern. Ja, genau.
Ja.
Und Kramer gegen Kramer. Mehrfach Oscar.
Oh ja. Mit Dustin Hoffman, ja. Und Meryl Streep.
Ja, Molière übrigens, ne, von Marion Mnuchin. Auch eine Legende. Möwe Jonathan. Neil Diamond. Mädchenkrieg, ja, Gott, Grandison, die Spitzenklöpplerin, da ist die Isabelle Huppert berühmt geworden mit dem Film oder eine Hochzeit von Robert Altman, der auch schon leider verstorben ist. Ja, Käfig voller Narren.
Ja, die Neuverfilmung.
Ja. Dann sind wir hier durch.
Ja, genau. So, nach den Kinoplakaten kommen wir jetzt in die Abteilung 12. Wir gehen da nochmal an den Popcornkassen vorbei. Und hier genau gegenüber.
Es geht um die Kinowerbung. Also, Werbung im Kino gab es schon immer, auch in der Stummfilmzeit. Und hier haben wir einen Projektor aus dem Jahr 1920, ein Size-Icon, ja, und das sieht man hier. Das sind 9x9 Diapositive in einer Glasscheibe eingebracht. Na, und dann musste man den mit Hand bedienen. Dann, das ist ein modernerer, der ist aus dem Jahr 1939, ein Bauer.
Mhm.
Ja, das ist chemisch das Gleiche. Ne? Und dann hier schon ein modernerer aus dem Jahr 1966. Und das war dann 85x85 Diapositive. Ja. Und hier haben wir eine Kopiermaschine von Arri in München. Zwar 16 mm, aber das gleiche System wie auch für 35 mm. Ne?
Ja.
Und mit der wurde die Filme kopiert. Ich war mal in der Fabrik von Arri in München und da standen dann 50 solcher Maschinen in einem riesigen Saal. Das Original negativ lief dann über den ersten Kopierer durch in den nächsten hinein, sodass die an einem Tag unter Umständen schon 50 Kopien ziehen konnten von einem Film.
Ja. Ja. Wow.
Sensationell, ne? Das System.
Also gut, damit sind wir durch in der Abteilung 12.
Wir gehen die Treppen rauf in den zweiten Stock. Hier in Kino 6 habe ich ja von Edgar Reitz Die andere Heimat gesehen. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war toll, 4 Stunden lang. Tolle Projektion.
Ja, genau. Scheint anders gestaltet jetzt, ne? Aber das ist, ja, ich höre es nicht mehr. Der hat einen anderen Geschmack.
Also. So, jetzt kommen wir zu kleineren Vitrinen. Direkt neben Kino 5 und Kino 4. Das
ist die Abteilung 13.
13.
Eine Sammlung von Handkameras von der Frühzeit. Ja, das sieht man hier zum Beispiel Studiokameras mit Platten. Ja.
Mhm.
Da wurden Platten, Hake und Albers zum Beispiel, oder eine Ernemann. Das ist eine 35 mm Kamera mit Film aus dem Jahr 1917.
Ja.
Und mit der hat mein Vater auch schon gearbeitet.
Ach, okay.
Er hat seine frühen Filme damit gemacht.
Wow.
Und also die Sammlung ist eindrucksvoll. Hier deutsche, englische, amerikanische Produkte, alle aus den Jahren zwischen 1925 und 30, in unterschiedlichster Größe, mit 16 mm, mit, das ist alle 16 mm, ne? Und natürlich auch mit 8 mm und so fort. Und dann auch hier habe ich verschiedene Persönlichkeiten verewigt in dieser großen Sammlung mit 15 kleineren Vitrinen. Das hier zum Beispiel eine Sammlung von Josef Krasnik, geboren 1935, 90 Jahre alt, der am 1. Mai, der lebt noch im Moment in einem Pflegeheim in Ulm. Und der war Filmvorführer in Rumänien und zwar in Banat. Ja, und hat natürlich dann auch eigene Kameras gehabt. Ja, und das Besondere dran, das sind alles Raubkopien, die die Russen gemacht haben.
Ach.
Die Russen haben kopiert wie die Zweite. Das haben dann früher die Japaner auch gemacht und vor allem die Russen, ja. Und da eine Sorki oder eine Sobku, eine Zenit, das sind alles Raubkopien von den Amerikanern. Ja, das ist erstaunlich, ne? Und das ist eine tolle, das sieht man ja auch hier, Leningrad, eine Lomo.
Ja.
Das war dann schon eine Filmkamera.
Mhm.
Oder die Quarz, hier Krasnogorsk und die SSR aus dem Jahr 1968. Also auch eine besondere Geschichte, ne?
Ja.
Kameras aus dieser. So, hier geht es weiter mit Raritäten. hier eine Morikraf 35 mm, eine französische, und die ist aus Gussstahl, ein Riesending. Ne? Also wer das auf der Schulter hatte, der musste etwas ertragen.
Aber mit wechselbaren Objektiven, ne?
Genau, dieser
Drehkreuz.
Ja, 8 mm Kameras, 9,5 mm, dann eine Victor aus den USA, eine Midas aus England, Siemens, Keystone, Voigtländer, alles mögliche. Und hier was ganz Besonderes, eine 16 mm Kamera. Bausch und Lomb hat das Objektiv gemacht und Bell & Howell produziert. Diese Kamera war in den B-17 und B-24 Bomber der Amerikaner eingebaut, und zwar neben dem Bombenschacht. Wenn die Amerikaner über Deutschland bombardiert haben während dem Zweiten Weltkrieg, hat sich, sobald der Bombenschacht aufging, ist die Kamera angelaufen und hat alle Bombenabwürfe gefilmt. Die Spezialisten, die immer noch bei den Bomben entschärfen sind in Deutschland, so sind glücklich natürlich über diese Aufnahmen.
Ah, weil sie dann genau
wo bombardiert wurde. Ne? Also hier eine Sammlung von Nizo-Kameras, ne? Kodaskop, also
berühmte Rolleiflex.
Hier eine Sammlung, sogar über zwei Vitrinen von der Firma Bendel in Biberach, ne? Und zwar über vier Generationen, wie man sieht, ne? Plattenkameras, alte Rollfilmkameras, ne? Aus den 20er, 30er Jahren bis modernere. Hier eine Studio-Plattenkamera auch noch, ne? Und was ganz Besonderes, eine goldene Leica.
Oh ja.
Ja, die gab's tatsächlich, aber dies ist kein Original, sondern eine russische Goldkopie aus dem Jahr 1950. Auch sowas haben die Russen kopiert, ne? Nachgemacht. Faszinierend, ja.
Das wäre ja fast so ein, das wäre ja ein unbezahlbares Sammlerstück, oder? Wenn das die Original-Leica wäre.
Die Original gab's in Gold, ne?
Die gab's, ne? Ja. Toll.
So, und hier haben wir eine Vitrine für einen Herrn Kuckert, ne? Seine Sammlung, und diese Bolex 16 mm Kamera, die hat er erworben von einem Mann aus der Schweiz, und der es bekommen hat von einem Spezialisten, der in Südamerika Filme machte, der hieß Karl Weidmann, und der hat in Venezuela viele Dokumentarfilme gemacht. Ne?
Ja.
Und das ist ein legendäres Foto von ihm, El Tigre, der Jaguar.
Ja.
Ne? Wow. Und das ist seine Kamera.
Super.
Ja. Und 1987 hat er dieses Bild in der Nähe von Caracas gemacht. Ne? Und da die Sammlung von diesem Herrn Kuckert.
Ja.
Ne? Dann hier eine ganze Idee. Das ist der Vater und der Großvater von meiner Frau. Helga Reichert.
Ja.
Ne? Ihr Vater ist Professor Dr. Josef Reichert, und dessen Vater hieß auch Josef Reichert. Lebten in Wallenhorst, das ist vor Osnabrück. Ne? In Osnabrück hat meine Frau ja auch dann studiert, vorher das Abitur gemacht. Ne? So, und das ist die Sammlung mit Kameras, auch Plattenkameras und Rollfilmkameras und moderne Kameras aus ihrer Sammlung.
Und eine Leica R4.
Genau.
Es war die letzte Spielreflex der Leica, die letzte analoge Spielreflex. Genau. Und dann kamen ja die digitalen.
Genau so ist es.
Ne? Ja.
Dann hier von einem Walter Jentsch eine Komplettausrüstung mit Rollfilmkameras und dann natürlich mit digitalen. Eine Canon, eine Bolex, ne? Die Projektoren dazu, Filmbetrachter.
Sie hatten halt auch einfach schöne Formen damals, ne? Wenn man diese Movex hier nimmt, 88L, dieses Gehäuse, dieses Grau, das ist ja schon ein wunderschönes Design.
Wirklich was überlegt, ne?
Ja.
Eine Bolix, eine Eumig, Zeiss Icon und wie sie alle heißen, ja. Man muss dazu sagen, diese Sammlungen, die ich dann auch namentlich noch beschrieben habe, von dem ich es bekommen habe, sind ja Spenden. Das ist jetzt halt in den letzten 10, 20 Jahren hat sich das vervielfacht, dass Menschen auf dem Dachboden und im Keller die Sachen finden, die die Väter und die Großväter gesammelt haben, mit viel Geld, die waren damals schweineteuer, und dann überlegen sie, was machen wir damit, ne? Und der erste Gang ist natürlich dann ins Internet, und wenn sie dann sehen, dass sie
nichts mehr dafür kriegen. Das interessiert kein Mensch, kauft auch niemand. Dann die zweite Idee, dass man aus Pietät das nicht auf den Schrottplatz bringt, sondern vielleicht bei einem Museum unterbringt und dann kriege ich einen Anruf. Ja. So bin ich alle 14 Tage irgendwo unterwegs und muss mir ein Auto voll so Sachen holen, die ich natürlich auch nicht wegschmeißen kann. Die kommen dann halt ins Lager oder ich bringe sie in die Vitrinen ein. Ja, so kommen da ganze Sammlungen von Menschen, die mit diesem Medium umgingen. Ja, das ist ja auch ein Stück Weltgeschichte.
Ja, so ist es,
Familiengeschichte. So hier wie die Firma Friedrich Meyer, der hatte ein großes Kaufhaus in Biberach, ne? Ja, und das ist seine Sammlung wieder. Mhm. Ja. Und dann was ganz Besonderes, hier kommen auch die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Vitrinen sind gewidmet dem Rissfilmstudio in Biberach. Biberach ist ja an der Riss, das ist der Fluss, ne? Mhm. Und die Firma Dr. Karl Thome, eine Tochterfirma von Böhringer Ingelheim, dem größten Pharmaziekonzern. Mittlerweile heißt die Firma in Biberach nicht mehr Thome, sondern auch Böhringer Ingelheim und hat sag und schreibe, Biberach hat 35.000 Einwohner, 8.000 Mitarbeiter. Eine einzige Firma ist die größte Forschungszentrale Europas für Pharmazie hier in Biberach. Ne? Und die waren schon immer zu Thome-Zeiten und auch immer noch jetzt sehr sozial engagiert in ihrem Mitarbeiterteam. Das heißt, da gab es einen Gesangschor, da gab es einen Tanzclub und vieles mehr. Dann ein Feierabendhaus, wo sie abends sitzen konnten und essen und trinken konnten und so fort. Und vor allem auch in Filmstudio. Und die haben natürlich von der Firma dann die Fotoausrüstungen bezahlt bekommen, ja, und im Lauf der Jahre dann halt immer die neuen Ausrüstungen dazu gekauft. Ne? Mhm. Und jetzt vor 2, 3 Jahren war das, haben die dann mich angerufen, lieber Herr Kutter, wir müssen unser Lager räumen und mit denen arbeiten wir jetzt nicht mehr, es ist alles digital. Mhm. Also entweder wir fahren es morgen auf den Schrottplatz oder sie nehmen es. Und das ist nur ein Teil dessen. Ach. Ja, mindestens das Doppelte von dem ist bei mir im Lager. Ne?
Ja, ja.
Unglaublich, ne? Was die alles sich kaufen durften und mit was sie Film gemacht haben. Ja.
Die ersten Videokameras, Video 8.
Genau. Dann natürlich auch Projektoren, 8 mm, 16 mm.
Ne? Ja.
Also wirklich unglaublich, was die alles zusammengesammelt haben. Ja. Natürlich auch Videoplayer dann später. Ne? Und das ist was Besonderes. Flexibles Unterwassergehäuse, damit man mit der Kamera unter Wasser filmen konnte.
Ja.
Also irre, ne? Naja, und so geht es weiter. Ne? Das ist gerade eine Sammlung, die ich neulich reingebracht habe von dann hier.
Und da hängen wir mal
was. Das Pathé war die große Firma, die nach dem Beginn des Kinos, wenn man so sagen will, dann in Frankreich Kameras gebaut hat und Wiedergabegeräte, ne? Und natürlich auch Filmmaterial, ne? Die Brüder Lumière, die ja 1895 ihre erste Vorführung machten, wie die Brüder Skladanowski in Berlin, ja, die haben mit Pathé-Material schon gearbeitet. Mhm. Und das sind alles Pathé-Kameras. Da 1923, 26, 27, 30, dann sogar dann in Super 8 Projektoren. Und das ist was ganz Besonderes. Das ist ein Projektor für 35 mm Filme und Diapositive, also wie eine Laterna Magica aus dem Jahr 1924. Das hat ein Pfarrer aus Streudorf in Thüringen gekauft und hat damit in der Kirche und im Gemeindehaus kleine Filmchen zeigen können. Das sind Filmrollen.
Ach.
Da ist auch wieder ein Josef Raschke mit seiner kompletten
Friedrichshafen.
Ja, und da baue ich gerade wieder hier. Das ist einer der Bauer-Mitarbeiter aus Stuttgart von der Bauergang. Ein Teil seiner Sammlung. Ne? So wird es größer und größer. So, dann kommen wir hier zur nächsten Abteilung, die Nummer 14, die meinem Vater Anton Futter gewidmet ist.
Oh ja. Das ist das Berühmte.
Vier Vitrinen. Die erste ist ihm als Astronom gewidmet. Das ist in Jugendzeit hat er dieses Fernrohr schon gebastelt. Ne? Mhm. Später dann natürlich auch sein großes Instrument. Das sieht man hier hinten.
Ja, ja.
Da, wo er in der Sternwarte durchschaut. Das sogenannte Schiefspiegler nannte er es. Heute heißt Kutterteleskop, wird immer noch gebaut weltweit. Ja. Das sind V-Erfahrungen, die er herausgebracht hat. Und die Titelstadt von Sky and Telescope ist ihm gewidmet hier. Das ist die größte Fachzeitschrift für Astronomie in den USA. Und ein Teil der Bilder, die er mit seinem Teleskop gemacht hat, da wurde unten eine Plattenkamera dran gemacht und da konnte er mit der Plattenkamera gestochen scharfe Bilder machen. Ja. Das Besondere an seinem Teleskop ist, dass es nicht auf Linsenbasis, die Linsen haben ja Randunschärfen und auch zum Teil Farbunschärfen, sondern nur auf Spiegelbasis.
Okay.
Hochveredelte, versilberte Spiegel. Ne? Und das System ist ganz einfach. Das ist der Fangspiegel. Ne? Da kommt also das Licht vom Weltraum, wird reflektiert an der Seite in das Rohr und da ist wieder ein Spiegel.
Ja, müssen wir ganz kurz beschreiben. Also die große Röhre unten fängt das Licht auf, spiegelt es weiter, nach oben an die lange Röhre.
Genau, und da ist am Ende wieder ein Spiegel und das wird wieder reflektiert. Ja. Also praktisch ein Strahl, zwei Strahl, drei und dann kann man unten schon das Bild sehen.
Okay.
Und das optische System ist so fantastisch von der Qualität. Keine Randunschärfen, keine Farbe. Brillant in der Abbildung, dass es heute noch in den Satelliten und in der ISS und überall angewandt wird.
Verrückt.
Es gibt mittlerweile einen Asteroid, der nach ihm genannt ist. Ne? Also er ist als astronomischer Welt berühmt. Ne?
Ja.
Berühmter wie als Filmregisseur. Ne? Das ist halt auf Deutschland mehr bezogen, aber als astronomisches heute nicht. Und vor ein paar Jahren war ja sogar ein großer Kongress. Da sind die ganzen Fans von dem Teleskop, Kutterteleskop, aus Kanada, aus Australien, aus Südafrika, überall nach Biberach gekommen, ihm zu ehren, obwohl er schon 30 Jahre tot war. Ne? Und haben den Kongress hier gemacht. So, und dann kommen drei Vitrinen mit seinem filmischen Schaffen, ja. Eine kleine Auszeichnung, seine privaten Kameras, ne, die er halt für sich so hatte, ne, zum Bilder machen. Aber los ging alles im Jahr 1926. Er hat ja studiert in Stuttgart, war Diplom-Ingenieur dann und hat dann eine Anstellung in Köln bekommen, fing dort an als Regisseur, Drehbuchautor und Kameramann, war dann ein Jahr in Paris, hat dort Experimentalfilme gemacht. Aber die Geschichte, das habe ich ja alles mal.
Genau, wir haben zwei Episoden, einmal über die sehr ausführlich über seine Astronomie und einmal sehr ausführlich über seinen Film gesprochen.
Das ist die Zeit jetzt hier in dieser Vitrine bis 34.
Ja.
Dann hat er ja Berufsverbot Verbot bekommen, wollte und nicht in die Reichsfilmkammer aufgenommen wurde. Das war ja das Prinzip, damit man überhaupt weiterarbeiten konnte im Filmgeschäft. Das ist den Film, den er über Biberach gemacht hat, mit Bildung raus, Sterbende Romantik über den Dichter Christoph Martin Wieland. Ne? Ja, und da die Frau mit den langen Haaren, das ist meine Fieber.
Ach ja.
Und hier spielen sie die Frau, die Verlobte von Wieland in dem Rokoko-Kostüm. Ja. Und das ist die Weiße Majestät, der Film, der dann in Venedig die Goldmedaille gewonnen hat. Ne? Dadurch wurde er rehabilitiert von Goebbels und musste bis 45 Filme machen, durfte aber keine Spielfilme mehr machen. Ja. Ja, und hier, das ist dann die Zeit ab 36 bis 45, wo er dann mehr oder weniger nur die technischen Filme machen durfte. Hier ist eine Kopie von einem Weltraumschiff.
Ach, super.
Weltraumschiff 1 startet sein berühmter Film. Und da sieht man dann auch, wie Mondoberfläche, die wurde nach den astronomischen Aufnahmen vom Mond von meinem Vater nachgebildet auf so eine drehbare Trommel. Und das Raumschiff, man sieht, das weiße Teil ist das Raumschiff, wurde drüber gezogen und das drunter ist dann im Film tatsächlich der Originalmond. Kein Fake, ne?
Kein KI-generierter, wie man es heute machen würde.
Original Mond, ne? Also sensationell.
Ganz großartig.
Und, das habe ich ja auch schon erzählt, dass dann halt der Robert Skotak, der den Oscar für Terminator 2 und Aliens gekriegt hat, dann durchgedreht ist, dass mein Vater 1936 schon so eine Tricktechnik aufgebaut hat in den Bavaria Studios. Ja? Ja. Hier ein Meer versinkt, dass die Geschichte mit der Sperrung Gibraltar, dass er hier angegriffen hat. Ne?
Ja.
Oder Pyramidenhaus. Und dann halt seine Filme, die er noch in den frühen 50er Jahren gemacht hat, wovon zwei auch mit Joachim Fuchsberger sind. Mhm. Da sieht man den Fuchsberger. Gell? Ja. Und Ziel von Capron und so fort. Ne? Ja, also mit seinem alten Regiestuhl und Bildern aus. Das ist von David sehenswert ist. So, und dann kommen wir zur nächsten Abteilung. Das ist die Abteilung 15 und da fangen wir an.
Gut, dann laufen wir also zu Kino 5 zurück, um dann von links nach rechts durchzugehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So, und wir stehen jetzt vor blauen Vitrinen und sehen eine ganze Menge Fotografien.
Sammlung von Charlotte Moser aus Bad Waldsee, die übrigens im vergangenen Jahr leider gestorben ist, und zwar im 100. Lebensjahr.
Ach.
Ja. Hier sieht man sie, da steht sie mit mir vor dieser Vitrine. Die war in einem Musikhaus in Biberach beschäftigt. Die haben Fernseher, Rundfunkgeräte und Schallplatten verkauft. Und ich brauchte ja die Schallplatten immer für die Begleitmusik zur Werbung im Kino und als Vormusik und so fort. Und so haben wir uns kennengelernt und angefreundet. Und als sie dann in Rente ging, habe ich sie öfters in Bad Waldsee, das ist ihre Heimat, wo sie bis zum Tod letzten Jahres dann gewohnt hat. Na, und dann hat sie mir ihre Sammlung überlassen und hat gesagt, na, ist sie wenigstens in treuen Händen, wenn sie stirbt. Na. So, und das Besondere ist, die hat die ganzen Stars damals, und zwar im Musikbereich und im Filmbereich, das war ihre Leidenschaft, ging auch pausenlos ins Kino, hat sie angeschrieben und Originalautogramme mit Originalunterschriften bekommen. Jetzt fange ich mal an, ein paar Namen zu nennen. Wie gesagt, überall stehen die Unterschriften. Montgomery Clift, Horst Buchholz, Maria Schell, Marlon Brando,
Elvis Presley.
Elvis Presley, ja. Frank Sinatra.
Oh, wow.
Burt Lancaster. Robert Taylor. Rock Hudson. Zum Teil sind die Unterschriften
Clark Gable.
Drauf.
Den Clark Gable. Ich.
Genau, genau, genau. Ja. Eddie Constantin. Ja.
Audrey Hepburn.
Ja, dann Musikbereich. Doris Day, Fred Bertelsmann. Ja. Dann Tony Seiler, Bernhard Wicki, Dietmar Schönherr, Magda Schneider und natürlich die Romy Schneider, kommt gleich, Lieselotte Pulver, ja, Hans-Jörg Felmi, natürlich alles Namen der Berühmtheiten in den 50er und 60er Jahren, für viele heute kein Begriff mehr. Ne? Marianne Koch, die hat im ersten Film, ihren ersten Film bei meinem Vater gedreht, Wetterleuchten am Dachstein. Da war sie noch Studentin für Medizin und die lebt heute noch und hat noch eine Praxis in München.
Ach nee, echt?
Ja, genau, Marianne Koch. Ja, mal. Orbe Fischer, Ruth Leumerick, Joachim Fuchsberg, der Horst Buchholz, ja. Dann Johannes Hesters, Willy Birgel, mein Gott, Victor Toriani und so fort. Man könnte hier wirklich
zu jedem Bild einen eigenen Podcast aufzeichnen. Ja. Jeder Star hat eine Lebensgeschichte und da sind sie.
So, und oh, hier habe ich noch was. Ja, genau.
Der Knörzerlich, oder? Ja, heißt er.
Ja, genau. Und der Theodor im Fußballtor. So, hallo.
Anna.
Also hier noch zwei Besonderheiten. Die Romy Schneider hat da in München gedreht, in Kreisigasteig. Und wenn sie dann aus, da hat sie ihre eigene Garderobe gehabt. Und wenn sie natürlich dann wieder weg war, hat sie ihre Sachen in der Garderobe gelassen. Und das sind zwei Schminkdosen von ihr. Und ihre Kostümbilderin, die sie betreut hat, hat es dann als Geschenk behalten. Ja. Und auf Umwegen ist es zu mir gekommen. Und dann, das ist ein sogenanntes Filmband, deutsches Filmband. Heute heißt es Lola und früher Filmband
So, und das allererste Film, das je von wurde, da gab es
nicht für Filme oder für Schauspieler, sondern nur für langjähriges Wirken im deutschen Film. Das ist die Trude Hesterberg. Und die hat im Jahr 1962 ein Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Schaffen im deutschen Film bekommen. Das allererste Filmband, das je verliehen wurde.
Und das steht, das hier, steht hier in Biberach.
Trude Hesterberg. Dann hier geht's weiter. Charlotte Moser hat eine riesige Filmprogrammsammlung gehabt.
Ja, ne? Ja,
ja. Und da habe ich Tausende davon, ja. Und das ist schon wieder eine Autogrammsammlung von einer Frau Brodke aus Biberach, die halt auch gesammelt hat, wie man sieht, mit unglaublichen Autogrammen, ja. Von Hardy Krüger bis zu Rudolf Platte, Raff Wallone, bis zu René Deltgen, ja,
ja,
das ist der Rudolf Brack und die Lilo Pulver und Nadja Tiller und so fort. Ne? Also ist doch schön, dass so solche Sachen nicht in den Müll
geraten, ja,
sondern ausgestellt werden und
genau
dokumentieren eins, nämlich die Sammelleidenschaft von Menschen und die Hinwendung zum Medium auch. Ne? Und das ist doch wert, dass man sowas ausstellt.
So ist es.
Ja. Und dann kommen wir jetzt zur Abteilung 16. Die berühmten Plakate polnischer Theater- und Kinofilmzeichner. Die Polen hatten weltweit die berühmtesten Plakatmaler für Kino und für Theater. Ja, das sind wirklich Kunstwerke par excellence. Mhm. Jeder für jeden Film. Und ich habe hier eine Sammlung bekommen von einer Frau aus Heidelberg und habe hier die berühmtesten Filme und Plakatmalerhersteller. Man kann hier alles nachlesen, wann die Filme gelaufen sind, zum Teil auch mit den deutschen Titeln, wenn sie in Deutschland überhaupt ins Kino kamen. Und ja, das sind alles Originale. Und
ja,
das Papier ist sowas ganz Besonderes, wenn man das sieht, das ist gedruckt. Ne?
Ja.
Genau.
Für diejenigen, die das nicht sehen können, das ist auch eine Glasvitrine.
Ja.
Das ist nicht nur laminiert, aber das zeigt ja nochmal, dieses Papier, das darf man nun wirklich nicht anfassen. Das muss man erhalten.
Genau so, ja, ist es, ja, genau.
Wahnsinn.
Das sind sehr, sehr kostbar, diese Plakate. Ja. Mittlerweile ist es so, dass fürs Kino natürlich nichts mehr gezeichnet oder gemalt wird.
Ja, ja.
Das ist alles nur noch digital.
Ja.
Aber fürs Theater produzieren die Plakatkünstler aus Polen immer noch.
Also das sind wirklich bezaubernde. Die sind so dekorativ, die könnte, ja, man auch, ja, ganz unabhängig vom Film
als,
in die Wohnung,
ja,
hängen. In
der Wohnung,
ja,
genau.
Als ist, Kunstwerk. Ja.
Kunstwerke, ne?
Mhm.
Kunstwerke.
Okay. Gut.
Also das war die Abteilung
16.
60.
Okay. Gut, dann haben wir auch die Plakate gesehen. Wir sind einmal durch die gesamte Ausstellung. Insgesamt, naja, zweieinhalb Stunden, das werden wir noch sehen, aber ja, es war jede Minute spannend. Jedes Exponat ist außergewöhnlich, einzigartig. Vielen lieben Dank dir, Adrian, dass du dir die Zeit genommen hast und uns.
Dir danke ich, lieber Michael, dass du die Zeit aufgenommen hast, das auch nur aufgezeichnet hast, ne, und mich begleitet hast, diese zweieinhalb Stunden, ja, die du vermutlich auf zwei Stunden beim zurechtschneiden musst, ne. Ich danke dir sehr dafür, ne.
Sehr gerne. Die ersten Kinozuschauer kommen. Wir müssen jetzt so langsam dann auch raus. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind hier wahrscheinlich am Ende von Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter. Aber wenn uns noch was einfällt, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir uns vielleicht irgendwann wiedersehen und noch eine Episode machen.
Wer weiß.
Sie werden es dann sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute.
Danke dir auch. Vielen Dank.
Das war Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.